Deutschlandfunk, Information und Musik.
In seiner Rede am vergangenen Freitag sprach Bundespräsident Steinmeier davon, dass Deutschland einen Epochenbruch erlebe. Epochenbruch, das ist mehr noch als das von Bundeskanzler Scholz benutzte Wort von der Zeitenwende. Ohne jetzt schon Partei zu ergreifen, welcher Begriff der passendere ist, Bruch oder Wende, das eine deutlich schwergewichtiger als das andere. Welche Folgen wird das haben für die internationalen Wirtschaftsbeziehungen und den Handel? Und damit begrüße ich Herbert Dieter von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Becker.
Herr Dieter, wenn wir uns zwei relativ kleine Ereignisse aus der vergangenen Woche herausgreifen. Einmal, wenn auch in kleinerem Umfang, aber dennoch darf ein chinesischer Staatskonzern sich am Hamburger Hafen beteiligen. Oder als zweites, völlig unbeanstandet kann eine chinesische Firma einen Chiphersteller aus dem Ruhrgebiet kaufen. Zugleich sagen Wissenschaftler, zu denen Sie ja auch gehören, dass sich die Welt auf eine neue ökonomische Blockbildung einzustellen habe. Auf der einen Seite der Westen, auf der anderen das chinesisch-russische Lager. Wie passt denn das eine zum anderen? Einmal Business as usual und dann wieder auf der anderen Seite die große Umwälzung.
Also die große Umwälzung ist das, was ich als prägend betrachte. Wir leben in einer tatsächlich neuen Zeit und die Phase der unpolitischen Globalisierung, die man verorten könnte von 1991, also dem Zusammenbruch der UdSSR, bis etwa 2014, als Russland in der Krim einmarschiert ist. Diese Phase ist vorbei und es scheint, als ob einige Akteure diesen Epochenbruch, ich würde das Wort von Steinmeier gerne verwenden, noch nicht realisiert haben. Und es ist natürlich bemerkenswert, dass die Bundesrepublik Deutschland aus dem westlichen Lager ausschert und einem chinesischen Staatskonzern den Einstieg in einen Teil des Hamburger Hafens ermöglicht. Das wird in vielen Ländern unseres Lagers, des westlichen Lagers, mit Verwunderung zur Kenntnis genommen. Und ich glaube, es war auch die falsche Entscheidung.
Gehört zu den Akteuren, so haben Sie das eben genannt, auch der Bundeskanzler, der ja in dieser Woche nach China reist, vom CDU-Chef Merz. Gibt es Kritik daran? Im Interview der Woche, gleich zu hören um 11.05 Uhr, stellt sich der Hauptgeschäftsführer des DEHK, Wandsleben, hinter den Kanzler. Welche ist Ihre Position?
Nun, es ist die Frage, wo Deutschland sich positionieren möchte in diesem großen geopolitischen Konflikt zwischen China auf der einen und westlichen Ländern, geführt von den USA auf der anderen Seite. Wollen wir eine Politik verfolgen, die sowohl mit China als auch mit den USA gute Beziehungen anstrebt? Das wird nicht funktionieren. Und dieser Besuch des Bundeskanzlers in China ist ja ein durchaus bemerkenswerter Besuch deshalb, weil Generalsekretär Xi Jinping jetzt im Amt bestätigt wurde, seine Macht ausgebaut hat und einen Kurs verfolgt, der niemandem gefallen kann. Es ist ein Ausbau der staatlichen Aktivitäten in China, die Staatsbetriebe werden gestärkt, die Überwachung wird gestärkt. Und da kommt sozusagen ein Besuch des deutschen Bundeskanzlers sehr recht, weil er den Chinesen, der chinesischen Bevölkerung bestätigt, dass die Regierung Chinas auf dem richtigen Weg ist. Also ich glaube, dieser Besuch war keine gute Idee.
Sie hätten so ein Signal nicht gesendet.
Nein, und es ist natürlich eine schwierige Konstellation. Niemand möchte mit China die Beziehungen abbrechen, aber wenn wir zur Kenntnis nehmen, was die Amerikaner machen, die sagen, okay, wir setzen den Handel fort in eingeschränktem Maße. Der Handel zwischen China und den USA ist sehr groß. 2 Milliarden Dollar pro Tag zwischen der Sowjetunion und den USA waren es 2 Milliarden pro Jahr. Die Amerikaner setzen das fort, aber sie verhindern beispielsweise den Export von Hochtechnologie nach China. Modernste Halbleiter werden eben nicht nach China exportiert. Und das trifft natürlich auch amerikanische Unternehmen. Während hierzulande, wie Sie sagten das vorhin, Frau Becker, Business as usual gefahren wird und andere Länder nehmen Nachteile in Kauf. Deutschland versucht im China-Geschäft weiterzumachen wie bisher. Und das schwächt unsere Position im westlichen Lager.
Wenn Sie nun sagen, dass der Westen eine neue ökonomische Haltung gegenüber China einnehmen muss, was heißt das denn konkret? Was wären denn nach Ihrer Ansicht neue Wege in der Handelspolitik?
Und neue Wege in der Handelspolitik wären zum einen, dass man tatsächlich daran festhält, Hochtechnologie nicht nach China zu exportieren, den Rivalen, den geopolitischen Rivalen nicht zu stärken. Und zum anderen müssten wir uns Gedanken machen, das haben einige Leute schon getan, aber es gibt noch keinen neuen Club. Man müsste eine Form der Regulierung der Handelspolitik außerhalb der Welthandelsorganisation finden. Die Welthandelsorganisation ist blockiert. Die Amerikaner sagen, wir werden keiner Reform der Welthandelsorganisation zustimmen, solange die Chinesen ihre Staatsunternehmen so schützen, wie sie sich schützen. Und die Chinesen werden natürlich ihre Wirtschaftsform nicht ändern. Das heißt, wir brauchen eine neue Form der Regulierung, handelspolitische Clubs, offene handelspolitische Clubs, die relativ deutlich machen, was gestattet ist und was nicht gestattet ist, welche Subventionen nicht gestattet sind. Und daran müssen wir arbeiten, weil die Phase der multilateralen Regulierung des internationalen Waren- und Dienstleistungshandels, die ist vorbei. Man kann das bedauern, ich bedauere das auch, aber die geopolitische Realität zwingt uns zu handeln.
Das erinnert jetzt an die Idee eines Klimaklubs, also eines Zusammenschlusses von Ländern, die im Klimaschutz aktiver werden wollen. Ist Ihre Idee so ähnlich?
Die Idee hat Parallelen, aber die Idee ist, es geht hier um klassische Handelspolitik, das heißt, welche Zölle, welche Formen der Normen und Standards sind akzeptiert. Klimazölle wären da so ein Teil davon, aber ich würde diese Clubs zunächst freihalten von Klimaschutzerwägungen, das kann man auf anderen Ebenen machen.
Besteht die Gefahr nicht, dass das alles zurückführt in Zeiten des Kalten Krieges oder vielleicht noch früher in die 1930er Jahre, also in segmentierte Wirtschaftsblöcke auf der Welt, die miteinander nur mehr wenig zu tun haben?
Also die Gefahr besteht durchaus. Der frühere amerikanische Finanzminister Hank Paulson sprach schon vor 4 Jahren von einem neuen eisernen wirtschaftlichen Vorhang, also New Economic Iron Curtain. Das kommt, das ist schon da ein Stück weit. Und Ihre Einschätzung teile ich natürlich. Das führt zurück in eine Blockbildung, die wir in den 30er Jahren beobachten mussten. Was ein besonderes Problem damals war und was heute auch wieder zu beobachten ist, ist, dass man sich an Selbstversorgung orientiert. Autarkiedenken kommt zurück. Und in den 30er Jahren haben selbst sehr bekannte britische Ökonomen wie John Maynard Keynes im Jahr 1933 von nationaler Selbstversorgung geschwärmt. Und ich beobachte heute, dass das auch wieder dass einige Politiker auch davon sprechen. Das ist zu vermeiden. Also den Nutzen der internationalen Arbeitsteilung können wir erhalten, auch ohne dem geopolitischen Konflikt völlig auszuweichen. Es gibt neue Akteure, die sehr daran interessiert sind, sich in die internationale Arbeitsteilung einzubringen. Und auf die gilt es zuzugehen. Aber ich sehe schon, dass es ohne eine gewisse Spaltung in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen nicht gehen wird.
Und wer sind die neuen Akteure?
Neuen Akteure sind zum Beispiel Indien. Das ist ein schwieriges Land, das ja gerade seinen 75. Geburtstag gefeiert hat. 75. Geburtstag der Unabhängigkeit von Großbritannien. Man verhandelt dieses Jahr in Indien über neue Freihandelsabkommen, hat eines mit Australien abgeschlossen. Das ist ein Novum. Die Regierung Modi hat seit 2014 kein einziges Freihandelsabkommen abgeschlossen. Dann gibt es natürlich noch Akteure weiter östlich, also Vietnam wird immer genannt, ist auch ein Akteur, ist auch eine Volkswirtschaft, die sich sehr viel stärker in den vergangenen Jahren in die internationalen Wirtschaftsbeziehungen eingebracht hat. Indonesien wäre zu nennen. Also neben China, auf das wir sehr fixiert waren, gibt es noch eine ganze Reihe auch von großen Gesellschaften, auch von großen Volkswirtschaften, die ein Interesse haben, an der internationalen Arbeitsteilung mitzuwirken. Und ich wiederhole mich, auf diese Länder müssen wir zugehen und mit diesen Ländern müssen wir versuchen, unsere Beziehungen auszubauen, unsere Wirtschaftsbeziehungen natürlich insbesondere.
Danke. Heribert Dieter war das von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.
Ihnen auch, Frau Becker. Vielen Dank.